Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Frank Mayer.
Seien Sie ganz herzlich willkommen. Es geht hier gleich um einen Mann, der schon vor über 200 Jahren Arten des Erzählens erfunden hat, die bis heute in Kinofilmen oder in Netflix-Serien verwendet werden. Das sagen die Herausgeber eines Buches mit wilden Geschichten vom Romantiker Ludwig Tieck. Und außerdem meinen die beiden, Tieck habe mit seinen Erzählungen Maßstäbe gesetzt beim Wahnsinn und bei der Komik in der Literatur. Und er sei einer der Vorreiter für unser heutiges Umweltbewusstsein. Was jetzt dran ist an all dieser Ludwig-Tieck-Begeisterung, das schauen wir uns gleich genauer an. Ich war auf einige Sekunden wirklich wahnsinnig. Das ist ein Schlüsselsatz von Ludwig Tieck, ein Schlüsselsatz auch für das neue Buch Ludwig Tieck Wilde Geschichten. Das ist jetzt im Galliani Verlag erschienen. Tieck wurde vor 250 Jahren geboren. Morgen ist der Geburtstagstermin. Aber trotz dieses 250 Jahre Abstands hat er Arten des Erzählens entwickelt, die bis heute bestimmt geblieben sind, auch für das Kino und die Netflix-Serie. Das meinen jedenfalls die beiden Herausgeber des Wilde Geschichtenbuches, Jörg Bong und Roland Borgatz. Und der ist jetzt hier bei mir. Guten Tag, Herr Borgatz. Hallo.
Guten Tag, ich grüße Sie.
Netflix-Serie und Ludwig Tieck, der König der Romantik. Also sehen Sie mir nach, dass ich da noch so ein bisschen skeptisch bin. Wo soll denn da der Zusammenhang sein?
Der Zusammenhang liegt auf zwei Ebenen. Zum einen auf der Ebene des Inhalts, könnte man sagen. Also bei Tieck findet man das, was man als den Dreiklang von Comedy, Horror und Fantasy bezeichnen könnte. Also es gibt wirklich sehr, sehr witzige Geschichten, auch die in den wilden Geschichten drin, die eine reine Satire, reine Gesellschaftssatire sind. Mhm. Und zwar in aller Schärfe, mit allem scharfen Witz, wie wir ihn auch heute kennen. Es gibt dann zum zweiten Fantasy-Geschichten, Fantasiegeschichten, Elfenreiche. Man liest Geschichten, zum Beispiel die Freunde oder die Geschichte, die die Elfen heißt. Wenn man anfängt zu lesen, denkt man, oh, das kommt mir so bekannt vor. Und dann merkt man, das kommt mir aus Disney-Filmen bekannt vor und aus Pixar-Filmen. Also es ist dieses ganze Zeug, was man so oft schon im Kino gesehen hat. Aber es ist natürlich nicht so, dass Tieck das bei Disney abgeschrieben hat, sondern umgekehrt.
Er war eben 200 Jahre vorher
mindestens. 200 Jahre vorher. Und dann hat man zum dritten noch den Horror. Es gibt wirklich, wirklich dunkle, tief dunkle Geschichten, bei denen man wirklich Gänsehaut und eine Schreckensgänsehaut bekommen kann. Und das wäre jetzt erstmal nur das Inhaltliche, wo man sagen würde, ja klar, da werden die Inhalte dessen entwickelt, was wir heute auch noch in Popliteratur haben.
Und wir reden gleich über den Horror, um jetzt mal den Cliffhanger zu setzen, Horror und Wahnsinn, aber Sie wollen noch was jetzt zur Struktur sagen.
Ja, genau, das wäre nämlich die zweite Ebene, dass Tieck auch eine Form des Erzählens entwickelt, die bis heute nachwirkt. Und diese Form des Erzählens, das kann man sowohl an Fantasy als auch an Horror eigentlich ganz gut zeigen, besteht darin, dass Tieck extrem daran interessiert ist, die Grenze zwischen realistischem und fantastischem unscharf zu machen. Man weiß nicht, ab wann man sich eigentlich ins Fantastische, und sei es ins Schönfantastische oder ins Horrorfantastische hineinbewegt. Und diese unscharfe Grenze, das kennen wir heute aus Filmen, Netflix-Serien, dass man erstmal denkt, ja, denken Sie an Twin Peaks, David Lynch, fängt wie eine Crime-Story an und irgendwann glaubt man nicht mehr, dass es eine Crime-Story ist. Und natürlich auch alles, was an dieser Art von Netflix-Serien produziert wird, arbeitet mit dieser Verunklärung des Übergangs vom Realistischen ins Fantastische.
Dieser Satz, den ich vorhin zitiert habe, ich war auf einige Sekunden wirklich wahnsinnig. Mit dem Satz steigen Sie auch ein in Ihr Buch. Und vielleicht können Sie uns mal kurz erzählen, was für eine Situation das war, die in diesen Kurzzeitwahnsinn von Tieck geführt hat, ganz knapp.
Eine meiner Lieblingssituationen. Tieck ist ein begeisterter Leser. Er liest viele und er liest unter anderem einen Schauerroman von Grosse, Der Genius. Und da kommt der zweite Band und dritte Band raus und er liest den erstmal für sich und sagt, oh, das ist so gut. Ich lade zwei Freunde ein und lese denen diesen beiden Bände vor. Und zwar laut und am Stück. Und er warnt die Freunde vorab, ihr müsst euch darauf einstellen, 10 Stunden dauert das mindestens, bis ich das fertig gelesen habe. Die Freunde sagen, ja, sie kommen. Tieck fängt an zu lesen, volle Begeisterung, volle Emphase. Tieck war als Leser berühmt. Er schmeißt sich wirklich richtig rein. Die beiden Freunde schlafen ein, ganz wichtig.
Während er vorliest,
schlafen sie ein, aber es ist ihm egal. Er liest weiter. Dann ist das Buch fertig gelesen. Er weckt seine Freunde, die gehen ins Nebenzimmer. Und er ist alleine im Zimmer. Und dann stürzt die ganze Erzählung über ihn her. Und die Identifikation hat sich gewissermaßen so übersteigert, ist so hypertroph geworden, dass sie ihn ganz auffrisst. Und es gibt keine Unterscheidung mehr zwischen dem Ludwig Tieck, der als Leser dieses Textes da ist, und der, der das erlebt. Und er wird wirklich wahnsinnig in dem Sinne, dass er nicht mehr weiß, wer er ist. Er möchte einen Degen greifen, Leute umbringen.
Genau, er sagt ja auch, zitieren Sie, ich hätte beide niedergestochen, hätte ich einen Degen in der Hand gehabt, ja. Was ja auch zutiefst unheimlich ist. Und das ist ja auch diese Entdeckung oder da ist noch jemand anders in mir, der da ausbrechen kann. Ja. Also was 80, 90 Jahre später hat der französische Dichter Arthur Rimbaud gesagt, ich ist ein anderer, das ist eigentlich hier schon da, oder?
Das ist hier schon völlig da. Ich ist ein anderer, das ist etwas, was man bei Tieck immer wieder findet. Und eben in den beiden Varianten. Ich ist ein anderer, das kann manchmal wirklich sehr entlastend sein, wenn man merkt, in mir ist eigentlich auch ein netter Kerl und einer, der die Natur mag. Und
hätte
einer,
ich nicht mit gerechnet.
Ja, genau, so hätte man gar nicht mit gerechnet. Also es gibt mich auch in dieser Variante, in entspannt zum Beispiel, nicht nur hektisch, sondern ich kann plötzlich ein anderer sein. Aber es gibt auch den anderen, der den Degen in die Hand nimmt und aus einem herausbrechen kann. Und Tieck war, als der junge Mensch, der er damals war, als er das schreibt, wirklich, er hat damit gerungen. Er hat gesagt, vielleicht ist der andere mehr ich, als ich das selbst bin. Und wer weiß das schon so genau? Und das ist ein typisches Verfahren, das dann in Literatur umzusetzen und dafür eben nicht nur literarische Inhalte, sondern auch literarische Formen zu finden.
Lassen Sie uns mal auf eine Geschichte schauen, in der es besonders wahnsinnig zugeht. Das ist auch eine der berühmtesten Geschichten von Ludwig Tieck, der blonde Eckbert. Können Sie mal versuchen, ganz knapp zusammenzufassen, was da passiert?
Ja, das ist schwer zusammenzufassen, aber ich mache es trotzdem. Der blonde Eckbert und Bertha, seine Frau, leben glücklich kinderlos auf einem Schloss, aber zurückgezogen, ein Fremder kommt vorbei, mit dem sie sich befreunden, und Bertha erzählt die Geschichte ihrer Kindheit. Und die Geschichte ihrer Kindheit ist eine, bei der sie geflohen ist von ihren Eltern, dann bei einer eigentümlichen alten Frau im Wald war, dort einen Edelstein kackenden Vogel kennengelernt hat, den mitnimmt, den umbringt, reich wird, Bertha Eckbert kennenlernt und heiratet. Das wird rückblickend erzählt. Und der Fremde sagt dann ganz am Ende der Erzählung, das war eine gute Erzählung. Besonders gut kann ich mir vorstellen, wie sie damals mit dem Hund, den es auch gab, dem Stromian zusammengespielt hat. Und Bertha hatte vorher gesagt, ich kann mich einfach nicht mehr an den Namen des Hundes erinnern. Und plötzlich,
aber er kennt den
Namen. Und er kennt ihn. Der Fremde, es ist wieder der andere, kennt das, was eigentlich nur ich kennen darf. Das heißt, da ist jemand, der weiß mehr über mich selbst als über ich selbst. Ja, und das ist eine wirklich unheimliche Konstellation. Bertha schockiert das so, dass sie stirbt. In den Wahnsinns abgleitet. Eckbert bringt den Fremden um, geht dann, zieht dann aus, möchte irgendwie weg, kommt dann dorthin, wo Bertha als Kind mit der Alten war. Die Alte trifft er wieder, der Hund ist wieder da, der Vogel ist wieder da, und die Alte klärt ihn darüber auf, dass Bertha seine Schwester war, seine Stiefschwester, die er geheiratet hat. Und das heißt, die beiden haben in Inzest gelebt. Und dann endet die Erzählung damit, dass Eckbert röchelnd und verscheidend am Boden liegt, wie es heißt, und sagt, in welcher schrecklichen Einsamkeit habe ich mein Leben zugebracht. Und diese schreckliche Einsamkeit ist jetzt wiederum eine Umkehrung der Figur, dass ich ein anderer ist. Also wenn ich ein anderer bin, heißt das auch, dass das andere nur ich ist. Also es gibt eigentlich gar nichts anderes als mich selbst. Und das ist dieser Hang in den, also diese Kippen in einen Solipsismus, in dem es kein Außerhalb mehr gibt. Und das ist wirklich eine furchtbare Einsamkeit. Wenn ich mir vorstellen würde, Sie sind nur ich, ja, und das Studio, alles nur ich. Also ich wäre plötzlich unglaublich allein.
Eingesperrt in der eigenen Welt. Lassen Sie uns noch eine andere Dimension anschauen, eine andere Geschichte. Sie haben sie vorhin schon mal kurz angesprochen, die Elfen.
Ja.
Weil dazu schreiben Sie, das hat auch etwas sehr Heutiges, das sei eine Geschichte, die in eine ökologische Katastrophe führe. Wie denn das?
Ja, das ist eine Geschichte, die den Weg in die ökologische Katastrophe über dem Umweg von Fantasy nimmt, könnte man sagen. Es ist eine Geschichte, die davon erzählt, dass ein Mädchen in einer prosperierenden Landschaft ein Elfenreich entdeckt, in dieses Elfenreich hineingeht, dort aufgenommen wird. Und als sie daraus wieder rausgeht, das Versprechen geben muss, dass sie nicht erzählt, dass sie Elfen getroffen hat. Und wenn ein solches Versprechen gegeben wird in einem literarischen Text, dann natürlich, um gebrochen zu werden, das weiß man sofort. Es wird gebrochen und die Elfen sagen, gut, wir müssen gehen. Und dann zieht dieses Elfenreich ab und man merkt, dass unter dieser prosperierenden Landschaft, tatsächlich unterirdisch könnte man sagen, der ganze Reichtum und die ökologische Vielfalt und das Wohlergehen dieser Gegend begründet lag. Und das verdorrt, das wird ein Wasteland. Und wird wirklich, es ist eine tatsächlich als ökologische Katastrophe beschrieben, so wie man das in den letzten Wochen in Südfrankreich gesehen hat, austrocknende Gegenden. Also es, das wird beschrieben und als Grund dafür wird tatsächlich genannt, dass die Menschen nicht bereit sind, auf das Wunderbare der Natur zu schauen und einen rein technizistisch-rationalistischen, man könnte auch sagen, ausbeuterischen Umgang mit der Natur pflegen.
Sie sagen auch in dem Buch, dass in dieser, Sie nennen es glaube ich auch grüne Romantik, ja, in diesem Blick auf die Natur, auch in der Bereitschaft dieser Zeit, eben auch bei Ludwig Tieck, das Wunderbare zu sehen in der Natur, dass da auch eine, ja, Wurzeln liegen der heutige, des heutigen Umweltbewusstseins, also des positiven Umweltbewusstseins.
Ja, unbedingt. Und das hat damit zu tun, auch wieder, dass die Romantiker, Ludwig Tieck gehört dazu an der Stelle, bereit sind, ihre Wahrnehmung sehr stark zu öffnen. Man könnte auch sagen, zu übersteigern. Das sind hypersensible Menschen und dieses Hypersensible kann beängstigend sein. Dann geht es irgendwie darin, dass man überall Gespenster sieht. Es kann aber auch tatsächlich dazu führen, und solche Texte gibt es bei Tieck und auch in unserem Band auch, dass man plötzlich tatsächlich sagen, the web of life, das Netz des Lebens, sieht, spürt, hört, riecht, dass es anfängt, dass der Wald anfängt, als eine Person einem gegenüberzutreten, die einen anspricht mit verschiedenen Stimmen, in verschiedenen Tönungen, verschiedenen Farben. Und all das taucht da auch auf. Und das sind dann Momente, in dem es plötzlich nochmal, ein weiteres Mal kippt. Also es ist dann so, dass das Ich und die Welt nicht mehr getrennt sind. Und das ist kein Grund für einen Schrecken, einen Horror, sondern das ist eigentlich ein Grund für, man könnte sagen, eine ökologische Epiphanie. Ich bin die Welt und die Welt ist ich. Und das kann auch unglaublich gut sein. Dann sagt man, naja, ich und der Wald, ich und der Baum, wir sind eins.
Das kann man alles in diesen Geschichten von Ludwig Tieck entdecken und sie helfen einem auch beim Entdecken. Das Buch ist jetzt nicht so klassisch gebaut, wie man sonst solche Autorenlesebücher nennt. Ordentliches Vorwort, dann die Texte, die Originaltexte, dann ordentliches Nachwort. Sie machen so Brückentexte oder Zwischentexte und spinnen die Geschichten sozusagen weiter, zusammen mit Ihrem Mitherausgeber Jörg Bong. Wieso haben Sie sich für diese Form so entschieden?
Wir wollten mit diesen Geschichten eine Geschichte erzählen, eine Geschichte, die diese verschiedenen Aspekte alle einbegreift und die es den Lesenden auch ermöglicht, unseren Blick auf die Geschichten nachzuvollziehen, ohne den irgendwie aufzudrängen. Also soll schon jeder und jede ein eigenes Leseerlebnis damit haben. Aber wir weisen so sanft einen Weg, worauf man achten könnte beim Lesen, damit bestimmte Dinge ans Licht treten. Zum Beispiel eben so etwas wie dieser ökologische Blick, aber auch sagen der Übergang vom Komischen ins Schreckliche.
Über das Komische haben wir gar nicht geredet, haben wir jetzt nicht geschafft in unserer Zeit, kann man nachlesen in dem Buch Ludwig Tieck, wilde Geschichten, herausgegeben von Jörg Bong und Roland Borgartz. Im Galliani Verlag ist das Buch erschienen mit 290 Seiten, 25 Euro ist der Preis. Haben Sie vielen Dank, dass Sie da waren.
Vielen Dank.
In Schweden stirbt es sich am schönsten. Das behauptet eins der Bücher, die im Mai neu rausgekommen sind. Mein Kollege Hans von Trotha hat sich die Titel dieser neuen Bücher angesehen. Vor allem die schön auffälligen, missratenen, kuriosen für unsere Auszeichnung als Mops des Monats.
Der Mops des Monats.
Neben dem Üblichen, was man halt so für die Optimierung des Alltags braucht, wie Sex für Fortgeschrittene, Anleitung zum Weinsaufen, Mami ist die Beste, meistens Liebe und andere Schwindeleien oder vom Feeling her habe ich ein gutes Gefühl, bietet der Mai auch überraschende Anleitungen. Etwa die Kunst, sich selbst auszuhalten. Oder du bist so alt, wie du dich denkst. Und das zumindest als Überschrift zu einem monologischen Text überraschende »Ich bin dann mal still«. Grundsätzlich müssen wir uns wohl zwischen zwei Alternativangeboten entscheiden. Entweder erfolgreich statt perfekt oder besser leben statt mehr haben. Und eigentlich gilt ja die Regel No Jokes with Names, aber in Völlig nerdiges Wissen schreibt sich völlig mit F-O-E, weil, wie der Titel gleich mitverrät, Dr. Jens Völl der Autor ist. Aufpassen müssen wir offenbar mit unseren Freundschaften. Die Mopslist Mai kennt nicht nur falsche Freunde, sondern auch eine fremde Freundin. Womit wir bei den Alliterationen wären, die es nur so hagelt beim Mai-Mops des Monats. Mythos, Mutterinstinkt, Sylt oder Süßes, Zufall oder Zeichen, Kühe kuscheln. Mit ein bisschen Anstrengung außerdem das wirklich witzige Witzebuch, Solo, Selbst und Ständig und nicht ganz erst rein, aber auch schön Kiosk, Chaos, Canal Grande. Was uns zu den Reisen bringt. Während sich geheimnisvolle Garrigue noch bei den Alliterationen einreiht, weist gnadenlose Provence schon auf den Gruppensieger voraus, nämlich in Schweden stirbt es sich am schönsten. Und der Mops des Monats, der geht an einen der vielen Ratgeber zur Selbstoptimierung. Allerdings in einem Feld, das in dieser Hinsicht nicht so oft beackert wird. Dabei scheint da viel im Argen zu liegen, was auch ein Titel wie Very Bad Sinners nahelegt. Auch im Schlechten kann man schlecht sein, sich also verbessern oder so ähnlich. Ins Positive gewendet ergibt es den Mops des Monats Mai. Morgen mache ich bessere Fehler.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Jetzt haben wir hier ein Buch über Picasso und die Frauen auf dem Tisch. Das ist kein wirklich neues Thema. Es ist weithin bekannt, dass der große spanische Maler zwei Ehefrauen hatte, mehrere Geliebte, zahllose Affären. Für ihn waren die Frauen an seiner Seite Muse, Kraftquelle, Modell, Motiv. Und er hat sie auch gerne gegeneinander ausgespielt. Françoise Gillot, Picassos Gefährtin für 10 Jahre, hat zur Rolle von Frauen für Picasso gesagt, es gab nur zwei Kategorien von Frauen, Göttinnen und Fußabstreifer. Und das ist nun auch der Titel eines neuen Buches der Journalistin Rose Maria Gropp, Göttinnen und Fußabstreifer. Und Eva Hepper hat das Buch für uns gelesen. Hallo, willkommen Frau Hepper.
Hallo.
Picasso und die Frauen, wie gesagt, kein neues Thema. Also warum gibt es dieses Buch?
Der banalste Grund ist natürlich Picassos Todestag. In diesem Jahr jährt er sich zum 50. Mal. Also er starb im April 1973 und da gibt es immer Anlass für neue Publikationen. Aber Rose Maria Gropp will jetzt nicht alte, bekannte Geschichten noch einmal erzählen oder irgendwie anders erzählen, sondern sie versucht wirklich etwas Neues, das es so noch nicht gab. Denn sie beschreibt die Biografien der Frauen, also ihre Herkunft, ihr Leben vor Picasso, mit Picasso und auch nach Picasso. Das heißt, jede einzelne Frau hat sozusagen ihr eigenes Leben und sie nimmt sie sozusagen als Persönlichkeit ernst und als eigenständige Person und nicht nur als Anhängsel an Picasso, wie das früher oft so der Fall war.
Ich habe ja schon ein bisschen angedeutet, dass es ein weites Feld ist, der Picasso und die Frauen. Also von welchen Frauen erzählt Rose Maria Gropp oder von, tatsächlich von allen?
Das weiß ich nicht, ob das alle sind. Es sind 11. 2 haben sie schon genannt oder auf jeden Fall sind es die beiden Ehefrauen, also die wichtigsten, Olga Kokolova und Jacqueline Rock. Jacqueline Rock war seine Ehefrau, die hat ihn die letzten 20 Jahre begleitet, war das meistgemalte Motiv. Dann sind 2 Künstlerinnen dabei, das waren seine Geliebten, Dora Maar und Françoise Gillot, haben sie auch schon genannt. Die Letztere hat ihn als Einzige verlassen, das hat er ihr auch nie verziehen. Sie ist die Mutter von Paloma und Claude, kennt man vielleicht so vom Namen. Marie-Thérèse Walter kennt man vielleicht auch, eine Geliebte, die erste Freundin, Fernand Olivier, also so die wichtigsten in seinem Leben, könnte man sagen.
Und diese Erzählung, geht das dann chronologisch an Picassos Leben entlang oder wie ist das gruppiert in dem Buch?
Ja, also das kann man so sagen. Es wird chronologisch erzählt. Es geht immer schon der Reihe nach sozusagen. Die Erzählstränge werden dann aber immer dicker, denn viele Beziehungen haben sich ja überlappt. Mhm. Und irgendwann ist das ein richtiges Geflecht und in der Mitte hockt jetzt Picasso. Er war tatsächlich fast nie alleine. Und die eine Frau hat die andere abgelöst. Und insofern sind wir hier mit der einen Ehefrau, während er schon die andere Geliebte hat, die vielleicht mit in den Urlaub fährt. Mit der hat er auch schon ein Kind. Später sind die Kinder beieinander. Also es wird sozusagen immer mehr. Und was ich interessant fand, war, dass jede Frau hier ihr eigenes Kapitel hat und dass man dort eben auch ein bisschen was über die Geschichte dieser Frauen, also ihre Herkunft tatsächlich erfährt. Und damit erzählt die Autorin dann auch so ein bisschen Sozial- und Gesellschaftsgeschichte. Und sie kann mit so ein paar Mythen abräumen. Es hieß immer so, die Frauen waren alle abhängig, psychisch abhängig von diesem Genie Picasso. Und sie zeigt jetzt hier, nee, viele waren auch einfach finanziell sehr abhängig von diesem Genie Picasso. Sie hätten ihn vielleicht ganz gerne verlassen, konnten aber nicht. Und vielleicht ist es auch kein Wunder, dass Françoise Gillot, die ihn verlassen hat, tatsächlich finanziell unabhängig war. Und was ich auch interessant finde, ist, dass Dora Maar und Françoise Gillot als die beiden Künstlerinnen, da heißt es auch immer so, die würden wir nie kennen, wenn es nicht Picasso gegeben hätte. Und Rosemarie Gropp macht sowas, dass sie sagt, vielleicht würden wir sie besser kennen, weil Picasso stand ihnen fürchterlich im Weg. Ja. Und auch das ist ein interessanter Ansatz. Und insofern bringt sie hier tatsächlich so neue Blickweisen rein.
Und ist das ein rein biografisches Erzählen oder geht es auch um die Kunst dieser beiden Frauen und um die Kunst von Picasso vielleicht auch?
Es geht auch um die Kunst. Es gibt leider sehr wenig Abbildungen. Also Rosemarie Gropp erzählt zum Teil, was auf welchen Bildern zu sehen war. Und die hätte ich dann eigentlich auch ganz gerne gesehen, ohne sie im Internet nachgoogeln zu müssen. Auch wenn das natürlich alles berühmte Werke sind. Die hat man ja nicht unbedingt so vor Augen. Aber es wird auch deutlich, sie schiebt immer so Kapitel wieder ein und nimmt so Hauptwerke heraus. Und da wird dann eben deutlich, dass man, also dass Picasso wirklich immer seine Frauen gemalt hat und dass er am Anfang die so begeistert irgendwie darstellt und am Ende fast so wie dekonstruierte. Also Dora Maar ist dann irgendwann nur noch die ewig weinende Frau. Olga Koklova sieht man als so eine Zerrfigur mit aufgerissenem Mund. Das ist so ein bisschen auch vielleicht die These der Autorin, dass er die sozusagen wie hochmalte und dann zerstörte im Bild.
Wenn man die Geschichten dahinter kennt, kann man, da schaut man wahrscheinlich doch ganz anders auf diese Bilder dann, oder?
Ja, also ich ja, dieses Wissen ist halt immer dabei. Und das macht für mich die großen Werke von Picasso nicht kleiner, aber es gehört mit ins ganze Paket.
Das Buch von Rosemarie Gropp heißt Göttinnen und Fußabstreifer, die Frauen und Picasso im Pieper Verlag ist das erschienen mit 290 Seiten. 24 Euro ist der Preis. Vielen Dank an Eva Hepper.
Deutschlandfunk Kultur. Literaturtipps.
Georgien hat mich nie verlassen,
sagt Nino Haratischvili in der gleichnamigen Dokumentation. Der Film wird morgen Abend auf Arte gezeigt. Die erfolgreiche Autorin seziert in ihren Romanen die Geschichte ihrer ersten Heimat. Das mangelnde Licht, erschienen 2022, erzählt von vier jungen Frauen aus Tiflis. Sie leben in der Umbruchzeit der 1990er Jahre. Die Dokumentation begleitet Haratischvili bei einer Reise nach Georgien und offenbart mit Archivmaterial, Spielszenen und in Interviews mit der Autorin die Grundlagen des Romans.
Also wenn ich so an meine Kindheit denke, dann sind es eben diese Höfe. Da dringt immer irgendein schlecht gespieltes Klavierstück. Das ist omnipräsent. Dann bestimmte Essensgerüche, also parallel wird auch gekocht. Dann Kinder, die spielen und sich streiten.
Nino Haratischvili. Georgien hat mich nie verlassen. Die Dokumentation von Eva Gerberding. Zu sehen morgen Abend um 22.25 Uhr auf Arte. Sarah Weber war als LinkedIn-Redaktionsleiterin beschäftigt am Drehkreuz der modernen Arbeitswelt, bis sie kündigte und damit Teil der Great Resignation wurde. Die Autorin fragt in ihrem Buch »Die Welt geht unter und ich muss trotzdem arbeiten«, warum mit und nach der Corona-Pandemie so viele Menschen der Arbeitswelt den Rücken kehren. Heute Abend liest Sarah Weber aus ihrem Buch in Mainz.
Wir sind jetzt ungefähr 3 Jahre nach Pandemiebeginn und hatten ja nie eine richtige Pause davon, von dem Stress und auch dem Trauma, das wir da erlebt haben.
Sagt Sarah Weber. Sie untersucht zum Beispiel die Absurdität, angesichts von Pandemie, Krisen und Krieg Deadlines zu halten und sich ohne Aussicht auf Rente bis zur Erschöpfung auszubeuten. Sarah Weber bleibt nicht bei der Problemanalyse. Sie fordert ein Umdenken, zum Beispiel Wohlstand nicht nur materiell zu begreifen.
Wer wie viel Zeit hat, die auch für Dinge genutzt werden kann, die über das hinausgehen, was an Pflichten erledigt werden müssen.
Die Welt geht unter und ich muss trotzdem arbeiten. Die Lesung mit Sarah Weber, heute Abend um 19.30 Uhr im Liebs Lulu Concept Store in Mainz. Und noch einmal das Thema Arbeit im Roman »Wovon wir leben« von Birgit Birnbacher. Nur ein einziger kleiner Fehler und Julia Noch verliert ihren Job als Krankenschwester.
Sie heißt Noch, weil jede Frau heißt eigentlich Noch, weil es ist immer, geht's gerade noch und sie macht es gerade noch so und sie macht noch was.
Sagt Birgit Birnbacher. Morgen Abend liest die Autorin in Frankfurt am Main. Die Arbeitslose geht zurück in ihr Heimatdorf. Sie trifft dort auf Menschen, die ganz unterschiedliche Arbeitsformen leben, müssen oder wollen. Der Städter Oskar bezieht bedingungsloses Grundeinkommen. Julias Mutter würde ihr tagtägliches Tun kaum Arbeit nennen.
Gerade die Frauen meiner Müttergeneration sozusagen, niemand hatte so viel unbezahlt und ungedankt getan wie diese Frauen.
Wovon wir leben. Birgit Birnbacher liest morgen Abend um 19.30 Uhr im Hessischen Literaturforum Monsunturm in Frankfurt am Main.
Deutschlandfunk Kultur. Lesart.
So, jetzt schauen wir hier in unser Nachbarland nach Polen, denn in Warschau gab es in den letzten Tagen die größte polnische Buchmesse und mein Deutschlandfunk-Kultur-Kollege Arkadiusz Luba war dort mit dabei. Hallo, seien Sie willkommen, Herr Luba.
Hallo.
Schauen wir erstmal auf den Standort. Wo findet diese Buchmesse denn statt und wie sieht's da aus?
Also anders als in Deutschland sind das keine Messehallen, sondern ein repräsentativer Ort, der Kulturpalast mitten in der Stadt. Außerdem ist die Buchmesse seit 3 Jahren für das Publikum kostenfrei und sie findet nicht nur in dem Kulturpalast statt, sondern auch um ihn herum. 40.000 Quadratmeter Aussteller- und Besucherfläche stehen insgesamt zur Verfügung. Das ist also ein Riese und das ist ein Positiveffekt der Covid-Pandemie, wo man sich Gedanken gemacht hat, wie man Bücher an ihrer Leserschaft bringen kann, als es nur in offenen Räumen möglich war. Das war ein absoluter Erfolg, daher hat man auch diesen Marktcharakter als Teil der Buchmesse beibehalten. Dieses Jahr waren außerdem 15 Länder vertreten, wie beispielsweise Spanien, Italien, Island, China, Südkorea und das mit knappen 500 Aussteller und rund 800 verschiedenen Events. Ehrengastland war dieses Jahr Ukraine.
Das 800 verschiedene Events, da war ja eine Menge los in 4 Tagen und Ukraine als Ehrengastland, das wurde sicher so entschieden wegen des russischen Angriffs gegen die Ukraine, oder?
Ja, das stimmt. Polen engagiert sich stark bei der Hilfe für Ukraine, so auch auf diesem Weg und das ist schon ein Politikum. Millionen von Brücken. Das Motto der Buchmesse stammte allerdings von der ukrainischen Buchbranche selber, wie mir der Direktor der Warschauer Buchmesse gesagt hat. Jacek Oryl ist auch Geschäftsführer der Stiftung Historia i Kultura, also Geschichte und Kultur, des Trägers der Warschauer Buchmesse, einer politisch unabhängigen Organisation.
Das Motto ist ein Ausdruck der Dankbarkeit. Es symbolisiert jede einzelne Beziehung, die zwischen den ukrainischen Kriegsflüchtlingen und den Polen entstanden ist. Diese Beziehungen entstehen auch dank der Kultur, dank der Literatur. Selbst wenn sich die Politiker in Polen für den Inhalt der Bücher interessieren und ihn instrumentalisieren, bleibt unsere Buchmesse selbst apolitisch.
Die Messe wurde von den Ausstellern und privaten Sponsoren finanziert. Auch das polnische Kulturministerium und das Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten haben diesmal finanzielle Mittel zugesteuert. Sonst wäre die Teilnahme vom Ehrengastland Ukraine nicht möglich gewesen.
Und bei diesem Großereignis, wie gesagt, nochmal 800 Events. Wie sichtbar war dann dieser Schwerpunkt, die ukrainischen Themen und Bücher?
Oh, die waren schon sichtbar. Die knappen 50 Verleger aus Ukraine hatten die Hälfte des repräsentativen Marmorsaals in dem Kulturpalast zur Verfügung. Von Kinderbüchern über Belletristik und Comics bis hin zu Kunstbüchern war jedes Genre tatsächlich vertreten. Über 20 ukrainische Autoren sind gekommen und es gab mit ihnen über 60 Literaturevents. Das größte unter ihnen war eine Reihe von Treffen und Gesprächen zwischen Schriftstellern, Journalisten und Intellektuellen. Zum Ziel hatten sie alle die Vorstellung von literarischen und kulturellen Leistungen sowie Gedankenaustausch. So fokussierten sie auf die Rolle der Literatur in Bildung von zeitlosen Werten wie Freiheit, Würde, Ehre, Mut sowie Gemeinschaftsgeist und Solidarität. Sie wurden in der Hinsicht des andauernden Krieges als besonders wichtig genannt. Xenia Fuchs, eine der ukrainischen Schriftstellerinnen, sagte mir, bis zum Ausbruch des Krieges hätten die meisten Europäer nicht gewusst, welche Bücher in ihrem Land geschrieben werden.
Als die Leute mich angesprochen haben, worüber schreibt ihr? Oh, ihr habt solche schöne Bücher. War das immer so? Und diese überraschenden Fragen sind irgendwie schockierend, weil warum sollten wir das nicht haben? Wir haben eine sehr lange Tradition von Druck und die Buchmesse ist für uns jetzt der Hauptinstrument, um gehört zu wissen und zu erzählen. Guck mal, wir sind eine Nation, die eine 1000-jährige Geschichte hat. Und das ist natürlich hier als großer Beweis dieser Stand.
Die ukrainische Schriftstellerin Xenia Fuchs auf der Warschauer Buchmesse, also Ehrengastland Ukraine. Welche anderen Schwerpunkte gab es denn da noch bei der Buchmesse?
Viel Platz wurde auch der literarischen Reportage, den Krimis, den Young Adults und nicht zuletzt der Nachhaltigkeit in der Verlagsbranche gewidmet. Auch die Comicbranche mit 50 Verlegern bildete einen sichtbaren Schwerpunkt. Allein ich habe 5 Podiumsdiskussionen mit Comickünstlern moderiert, dann kann man sich vorstellen, wie viel das war. Graphic Novels werden in Polen also immer populärer.
Jetzt haben Sie bei den Länderschwerpunkten vorhin das westliche Nachbarland von Polen, also Deutschland, nicht genannt. Ist die politische Lage zwischen Polen und Deutschland ist ja doch nach wie vor recht angespannt. Welche Rolle haben denn Bücher aus Deutschland bei der Messe gespielt?
Also Deutschland sowie auch Österreich und die Schweiz waren auf der Messe auch vertreten unter diesen 15 Ländern und rund mit 10 Verlagen. Sie hatten einen Gemeinschaftsstand unter dem Dach der Frankfurter Buchmesse, bereits zum 2. Mal nach Corona. Sie haben sich für Übersetzungen ihrer Bücher ins Polnische interessiert, wollten ihre Bücher für den polnischen Markt verkaufen. So fanden Gespräche und Austausche statt, wo Werbung für die deutsche Literatur und Sprache gemacht wurde. Was das spannungsreiche polnisch-deutsche Verhältnis angeht, ich würde sagen, was die polnische Regierung so forciert, all das mit den Kriegsreparationen und mit Deutschland als Feind Polens, das war auf der Buchmesse so nicht spürbar. Wie wir vom eben Buchmessedirektor vorhin gehört haben, bleibt diese apolitisch.
Die Buchmessen, wenn wir auf Deutschland schauen, in Frankfurt und in Frankfurt am Main und in Leipzig, die sind einerseits wichtig für den internationalen Lizenzhandel und natürlich auch dafür, den Büchern, den neuen Programmen im Frühjahr und im Herbst ordentlich Öffentlichkeit zu verschaffen. Auch natürlich mit den Buchpreisen, die vergeben werden in Frankfurt und in Leipzig. Was würden Sie denn sagen, was ist die Aufgabe oder was für ein Ziel hat diese Warschauer Buchmesse?
Polen hat kein zentrales Verzeichnis lieferbarer Bücher, wie es in Deutschland der Fall ist. Zudem verschwinden kleine, traditionsreiche Buchläden. Dafür dominieren große Buchhändlerketten den Markt. So ist die Buchmesse vorrangig als Distributionspunkt gedacht. Es geht um den Verkauf also, darum, dass all die kleinen Verlage, die sonst nicht im Internet sind, an ihre Leserschaft kommen. Und die gibt es ja. Die polnische Nationalbibliothek notierte für 2022 einen Leseanstieg, besonders unter Jugendlichen im Alter zwischen 15 und 18 Jahren. 78% von ihnen lesen. Bei dem Erwachsenenpublikum sind das nur 38% im Vergleich. Und das spiegelte sich auch die letzten Tage auf der Buchmesse. Viele, viele junge Leute in unendlichen Schlangen und mit Taschen voller Bücher. Also keine ein oder zwei Bücher unterm Arm, sondern richtig volle Taschen. Sowas habe ich tatsächlich vorhin noch nicht gesehen. Dazu vergleichsweise tatsächlich weniger Menschen der älteren Generation. Und in diesem Jahr wurde auch die 100.000 Besuchermarke geknackt. Zu den Preisen. Die wichtigsten haben einen Sonderstatus, wenn man so will. Und sie werden unabhängig von den Buchmessen verliehen. Der Nicke-Preis zum Beispiel für gegenwärtige Literatur mit besonderer Besichtigung der Romane wird im September, Oktober verliehen, mit 100.000 Zloty dotiert. Der literarische Gdynia-Preis im Juni mit 50.000 Zloty. Und der Jan Długosz-Preis, ja, der wird schon auf der Krakauer Buchmesse Oktober, November verliehen, nach dem polnischen Chronisten des Mittelalters genannt, zeichnet wissenschaftliche und Kulturbücher aus und mit 30.000 Zloty ist er dotiert.
Jetzt ist die Warschauer Buchmesse zu Ende gegangen. 4 Tage lief die, wir haben es gehört, über 100.000 Besucher waren dort, also ordentlicher Andrang und mit vollen Büchertaschen sind die Leute nach Hause gegangen. Vielen Dank für diese Eindrücke aus Warschau an meinen Kollegen Arkadiusz Luba.